Eine große Mitfreude ist es für mich, mitzuerleben, dass Holsterhausen wieder ein Pfarrer. Also nicht nur vorübergehend, was ja manchmal nötig und dann auch dankenswert ist, sondern auf Dauer. Schön für die Gemeinde, dass sie dich, Ferdinand, hat, als ihren Pfarrer. Und schön für dich, dass die Stephanusgemeinde deine Gemeinde jetzt ist. Das alles getragen von einem großen Vertrauen auf ein gesegnetes Miteinander im Kreise der großen Mitarbeiterschaft. Gnade sei jetzt mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Amen. Heute ist Palmsonntag. Wir hören jetzt einen der für diesen Sonntag vorgesehenen Predigtexte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 9. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja, nicht beim dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben, und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Wir werden noch einmal stillen. Gib uns, Herr, ein weit offenes Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz und unser ganzes Leben. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. In 5 Tagen ist Karfreitag. Mit dieser Geschichte aus dem Markus-Evangelium geht es immer tiefer ins Tal hinein. Wir sehen Jesus auf dem Weg in den Tod, auf dem Weg in immer größeren Schmerz und immer tiefere Einsamkeit hinein. Die Anhänger der hohen Priester überlegen, wie sie ihn am besten beseitigen können, möglichst ohne Aufsehen. Da kommt ihnen Judas gerade recht. Judas mit seinem Angebot, ihn bei Nacht zu verraten. So schmieden Männer Pläne und machen große Politik. Staatsräson. Die richtige Lehre muss gelten. Absolut gelten. Die richtigen Traditionen dürfen nicht angetastet werden. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, so beginnt Jesus ein paar Sätze in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist. Und was zu den Alten gesagt worden ist, das gilt dann doch wohl für Zeit und Ewigkeit. Ich aber sage euch, sagt er, am Ende der Gotteslästerer. Da muss man Ordnung schaffen. Ordnung gegen die Unruhe, die der Mann aus Nazareth schafft, der so viel in Frage gestellt hat, der alte Gebote und Traditionen in aller Öffentlichkeit übertreten hat. Und dann folgt die nächste Geschichte unter Männern. Aber im Mittelpunkt steht, dieser Geschichte steht für einen Augenblick eine Frau. Eine Frau in hellem Licht. Von ihr sagt Jesus am Schluss, seid gewiss, überall in der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, da wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Auf Deutsch ein Denkmal für diese Frau, zur Erinnerung und zur Wegweisung. Immer sind es in der Bibel immer wieder unscheinbare Menschen, von denen erzählt wird. Das, was sie tun, gerät auf einmal in ein helles Licht. Und es steht stellvertretend für alle unscheinbaren Menschen, von denen Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Was wichtig ist oder auch unwichtig, auch das, was man tut oder nicht tut, was sich gehört oder nicht gehört, darüber entscheiden am Ende nicht Menschen. Darüber entscheidet am Ende ein anderer, auch nicht die Meinung der Mehrheit. Auch in unserem Leben, ein anderer entscheidet darüber. Wie bei dieser Frau. Wenn es nach den Menschen ginge, nach der Meinung der Mehrheit, gehörte diese Frau überhaupt gar nicht hierher. Denn dieses Gastmahl in Bethanien, das ist zunächst einmal eine Männerversammlung. So war das damals in Israel, wie auch sonst im Orient. Frauen dürfen in der Küche ihren Arbeiten nachgehen. Sie sind zuständig für das Kochen, das Abwaschen, das Wasser holen, das Aufräumen. Kommt uns doch alles ein bisschen bekannt vor. Und so sind wir schon mitten in dieser Geschichte voller Murren und Empörung über diese namenlose Frau. Schauen wir einmal näher zu. Das Gastmahl hat begonnen bei Simon, der einmal vom Aussatz geheilt worden ist. Simon, der Hausherr, hat eingeladen, besonders den Ehrengast, ihn, Jesus. Zwei Tage vor dem großen Festtag Israels, dem Passafest, dem Fest der Herausführung aus der Knechtschaft in Ägypten. Und nun sitzen sie beieinander, die Männer. Da geschieht etwas sehr irritierend, gar nicht geplant, mit niemandem abgesprochen, eine Predigt ohne Worte. Die Predigt einer Frau, eine Predigt für die Augen. Sie kommt da so einfach herein, hat etwas Kostbares in der Hand, ein Fläschchen, so lesen wir, mit kostbarem Nardenöl. Damit ging man sorgfältig um. Und das hatte einen Wert, so etwa wie heute ein großes Auto. Wer von den Männern hinsieht, der kann jetzt diese Predigt sehen. Diese Predigt ohne Worte, denn ohne ein Wort zu sagen, bricht die aufgeregte Frau den Hals des Ölfläschchens, und alle sehen es, wie sie dieses kostbare Öl über sein Haupt gießt, Jesus. Im Ersten Testament, da lesen wir, wie Gott Propheten und Könige beruft. Einer der Propheten war Samuel, der erste König Israels war Saul. Samuel, der Prophet, bekam in einer Schicksalsstunde Israels eine Eingebung von Gott. Die Eingebung des Auftrags, Saul zum König zu salben. In aller Verborgenheit. Das geschah so wie in dieser Geschichte. Samuel goss Öl über sein Haupt und so wurde Saul, der einfache Bauer, König. Als Saul später untreu wurde, verlor er sein Königtum. Ein anderer wurde König. Und wieder musste Samuel ihn salben, den Gott ihm zeigte, den jüngsten unter acht Brüdern. Einer, der an den niemand gedacht hätte. Das war der kleine David, von dem man später sagte, Israels größter König. Das ist ein wenig so wie beim jetzigen Papst Franziskus. Und da hätte vorher auch kaum jemand gedacht, dass er einmal das Amt antreten würde, das ihm nach Benedikt dem 16. zugefallen war oder auch zugemutet wurde. Nicht unbedingt zur Freude des ganzen Vatikans, aber zum Zeichen des Dienens, der Demut für unsere katholische Schwesterkirche und mit ihr der ganzen Christenheit. Propheten, das sind Menschen, denen Gott die Augen öffnet und danach sehen sie tiefer und weiter. Und dann sagen und tun sie, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und nun diese Frau hier, die eindringt in diese Männergesellschaft. Nirgendwo lesen wir, dass sie eine Prophetin war, dass sie einen direkten Auftrag von Gott bekommen hätte, zu tun, was sie tat. Das würde sonst nämlich hier erwähnt werden, dass sie von Gott den Auftrag bekommen hätte. Steht hier aber nicht. Aber eines sehen wir überdeutlich, dass sie das Kostbarste hingab und verschenkte, das sie besaß, das Nardenöl. Und noch eines sehen wir, und das sahen alle, wie sie über alle gesellschaftlichen Schranken und unsichtbaren Mauern hinausging, und niemanden fragte, darf ich das tun? Paulus, der Völkerapostel, schreibt später im Römerbrief, wovon Christen, also die, die Jesus nachfolgen, im tiefsten bewegt werden, was sie antreibt, was ihr Herz erfüllt. Er schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ganz einfach. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Von der Liebe wissen wir, dass sie blind sein kann und blind machen kann. Also die Liebe, die die Schlager besingen. Und sie kann auch sehend machen. Das ist die Liebe, die von Jesus ausgeht und die wir bei ihm erfahren. Eines aber kann die Liebe nicht, ihr Herz verschließen und alles, aber auch immer alles nur rechnen und berechnen. Das aber können die Männer hier. Sie können es sehr gut rechnen und berechnen. Was sie sagen, klingt ja auch sehr vernünftig. Mehr als 300 Silberstücke ist dieses Öl wert. Liebe Frau, hast du nicht die Armen in den Gassen Jerusalems gesehen? Was glaubst du, wie viel Arme hättest du mit dem Geld satt machen können? Sowas Unvernünftiges. Ja, sowas Unvernünftiges. Nun schweigt sie, diese Frau. Was sollte sie auch sagen? Die Männer haben doch recht, oder? Aber ein anderer spricht jetzt, der etwas tiefer sieht, der die Gedanken des Herzens sieht und auch das, was hinter den Gedanken steckt. Der in der Liebe lebt, die mehr und umfassender ist als alle Vernunft. Der nicht ans Kreuz gegangen wäre, wenn er vernünftig gewesen wäre. Der sich nicht zu den Sündern gesetzt hätte, wenn er vernünftig gewesen wäre. Der nicht danach gefragt hat, was kommt für mich in allem Tun und Lassen, was kommt zuerst und vor allem für mich dabei heraus. Wenn ihr rechnen wollt, sagt er, dann rechnet richtig. Arme habt ihr immer bei euch. Kümmert euch um sie, ihr braucht es nur zu wollen, mit einfältigem, ehrlichem Herzen. So wie etwa bei den Tafeln in unserem reichen, manchmal so armselig denkenden Land oder in der Begegnung mit denen, die vor Krieg und Folter zu uns geflüchtet sind. Arme habt ihr immer bei euch, Aber ich werde nicht immer bei euch sein. Diese Frau weiß es. Sie hat meinen Todesweg vor Augen. Sie hat ihr Herz sprechen lassen. Ihr sonnt euch in meiner Liebe. Sie ist euch etwas Selbstverständliches geworden. Die wahrhaft notwendige Liebe ist die Liebe, die sich hingibt bis zum Tode am Kreuz, die sich mit Füßen treten lässt. Von der hat diese Frau mehr begriffen als ihr, diese Frau, deren Liebe ihr mit Füßen tretet. Ihr wollt noch nichts hören und nichts wissen von meinem Tod, weil ihr noch nicht wisst, wie viel Erlösung ihr und diese ganze Welt braucht. Von den Mächten in eurem Herzen, dem blinden, engen Herzen. Das alles hat Jesus hier nicht wörtlich gesagt, aber das alles hat er hineingelegt in die schlichten Worte, wie wir sie beim Lesen gehört haben. Die wortlose Predigt dieser Frau, sie sagt uns, Vernunft ist bitter nötig und wichtig für diese Welt und für unser Leben, aber sie reicht nicht aus. Sie kann diese Welt nicht heilen und nicht erlösen. Die Menschen, die sich einer Bewegung wie etwa der Pegida anschließen, haben auch Vernunft und Verstand. Und die, die Asylantenheime anzünden und Afrikaner vor sich hertreiben, sagen auch, dass sie ihre vernünftigen Gründe dafür haben. Aber diese Arten von Vernunft sind gesteuert. Bei den einen von einem angstbeherrschten Herzen, bei den anderen von einem hasserfüllten Herzen. Bei den einen wie den anderen von einem unerlösten Herzen. Die schrecklichen Wunden der hasserfüllten Kriege vor den Toren unseres Kontinents, die werden einmal nicht durch Vernunft oder Verstand zur Heilung kommen. Solche Wunden sind nur heilbar durch die Bitte um Vergebung und durch die Bereitschaft zur Vergebung. Das kann ein Mensch aber nur mit einem offenen Herzen vor Gott, nur mit ehrlicher Buße und Umkehr. Können wir, die wir nicht in den Schrecken eines Krieges leben, in unserem persönlichen Leben, da wo es nötig ist, um Vergebung bitten, um Vergebung schenken, aus vollem Herzen? Wir können es alle, wenn wir nur ein Zipfelchen dieser Liebe ergreifen, die für uns in den Tod gegangen ist, und ihr Antwort geben. Das hat diese Frau getan, überschwänglich getan, ihm Antwort gegeben, dem zum Tode gesalbten König. Ihm, der sich nie verbogen hat, der sich zum Sklaven aller gemacht hat, für alle Menschen zu allen Zeiten, für Felix, die Eltern, Patin und Paten, für uns alle. Wenn wir unsere Herzen sprechen lassen, ist das immer etwas Großes, auch wenn es nicht immer Beifall findet. Wie ist das zum Beispiel, wenn wir an einem Sonntag Geburtstag haben? Wenn dies ein Tag ist, an dem wir zuerst und vor allem Gott aus der Tiefe unseres Herzens danken, für unser Leben, für alle Behütung und Bewahrung und das Geschenk der Ewigkeit. Und ihm zuerst unser Leben anvertrauen für ein neues Jahr. Wer dazu ein schlichtes Zeichen setzt und bewusst im Gottesdienst dabei ist, an seinem Geburtstag, an einem Sonntag, der mag vor der Verwandtschaft als ein wenig überspannt und seltsam aus der Zeit gefallen erscheinen, aber er oder sie hat sein oder ihr Herz sprechen lassen und etwas mehr vermittelt, als die Vernunft sagt. Die Vernunft sagt, du musst am Vormittag zur Verfügung stehen für all die Anrufe, die da kommen könnten. Die Macht des Herzens, die Dankbarkeit sagt, wie schön, dass das Telefon auch am Nachmittag, am Abend und am nächsten Tag noch funktioniert. Verstand und Vernunft sind nötig im Alltag dieser Welt. Gott hat sie uns gegeben. Aber erst, wenn wir uns anstecken lassen von der Art der Liebe, die diese Frau verschwendet hat, wird es wirklich heller in dieser Welt. Und wir haben den an unserer Seite, der für diese Frau gesprochen hat. Wenn unser Herz ihm nachfolgt, ihm vor allem anderen. Wie schön, dass wir uns darin bestärken lassen können, durch die wortlose Predigt dieser unbekannten Frau, der Jesus ein Gedächtnis verheißen und gestiftet hat, vor den Augen der Welt, stellvertretend für all die Unbekannten, die vor Gott ihr Herz sprechen lassen. Es ist schön, mit befreitem Herzen eine von ihnen zu sein. Und wenn es so ist, dann ist es schön, darauf vertrauen zu dürfen. So wie diese Frau einen Platz im Evangelium bekommen hat, so hast du einen Platz im Herzen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.